Hallo meine Liebe und herzlich willkommen bei Erfolgreich Glücklich Frei, deinem Podcast rund um die Themen Mindset, Unternehmertum, Vermögensaufbau und allem, was dazugehört, um ein erfülltes, glückliches und freies Leben zu führen. Mein Name ist Tessie Kölsch und ich wünsche dir jetzt viel Freude bei der heutigen Folge. So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Wie schön, dass du wieder mit dabei bist und eingeschaltet hast. Ja, heute könnte es etwas länger werden. Heute könnte es deep werden. Heute wird es ganz sicher für dich spannend, unterhaltsam, lustig und emotional. Ich freue mich nämlich auf einen ganz besonderen Gast im Podcast. Ihr Name ist Daniela Landgraf und die liebe Daniela ist Autorin, Speakerin, Unternehmerin und sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Themen wie Selbstwert, mentale Stärke und auch Sichtbarkeit. Und im Vorfeld der Folge, das habe ich ihr auch im Vorgespräch gerade gesagt, da habe ich gesagt, Daniela, du hast einen Wikipedia-Eintrag. Oh mein Gott! Und liebe Damen, ich will euch das natürlich nicht vorenthalten. Ich plaudere hier aus dem Nähkästchen und teile mal so ein paar Sätze, die ich gefunden habe über die liebe Daniela bei Wikipedia. Da steht nämlich, Daniela Landgraf beschäftigt sich vor allem mit den Themen Selbstwert und mentale Stärke infolge ihrer eigenen Lebensgeschichte. Außerdem finden sich so Sätze hier wie: Sie ist Autorin von 14 Büchern, Stand 2022, und seit 2020 schult sie auch Autoren dabei, Bücher zu schreiben. Das heißt, liebe Daniela, du begleitest Menschen auf dem Weg zum eigenen Buch und unterstützt sie dabei, ja auch irgendwo ihre eigene Expertise sichtbar zu machen. Und ja, nicht nur das im Grunde, liebe Daniela, wir haben uns vor kurzem persönlich kennengelernt und im Grunde ausgetauscht und es hat fast Stunden gebraucht, alles abzubilden, was du in deinem Leben schon gemacht hast und machst. Also es ist eine sehr spannende Persönlichkeit. Daher kann meine Anmoderation und meine Vorstellung maximal an der Oberfläche kratzen dessen, was diese spannende und bezaubernde Frau mitbringt. Herzlich willkommen hier im Podcast, Daniela Landgraf. Stell dich doch mal unseren Zuhörerinnen vor.
Oh wow, was für eine Anmoderation, liebe Tessie. Du hast ja jetzt die Messlatte wirklich riesig, 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 riesig gemacht. Okay, mal schauen, dass jetzt der Absturz nicht zu groß wird. Aber guck mal, ich hätte mal in meinen eigenen Wikipedia-Eintrag mal wieder reinschauen sollen. Inzwischen sind es 23 Bücher, die ich veröffentlicht habe. Aber das ist eben, es schreiben andere bei Wikipedia. Also du kannst nicht selbst deinen Wikipedia-Eintrag kreieren, sondern du kriegst dann irgendwann so, oder bei mir war es so einen überraschenden Anruf, so nach dem Motto, naja, weißt du eigentlich, dass du auch bei Wikipedia rein kannst? Und das hatte mich damit sehr überrascht. Es sind, glaube ich, auch so ein paar Dinge drin, die, da fehlen eben auch Bücher, aber die Autorin, die es gemacht hat, sie ist halt eine, ja, Wikipedia-Autorin, die sagte, wenn man da drin zu sehr rumfuscht, und das fand ich auch ganz spannend, als ich gesagt habe, könntest du das oder das oder das umformulieren, da hat sie gleich gesagt, nein, weil das sieht dann so aus, als wenn du mich beauftragt hättest. Fand ich auch sehr spannend. Also, man kann, so sagte sie mir das eben nicht selbst. Aber das ist jetzt nicht die Beantwortung der Frage, liebe Tessie. Wow, wo fange ich an? Ja, mein Leben war bisher sehr kunterbunt. Ich wurde Anfang der 70er Jahre geboren, werde dieses Jahr 54. Und ich bin in eine Familie hineingeboren worden, wo ich weder gewollt noch gewünscht war. Das habe ich aber erst viele Jahrzehnte später mitbekommen, erarbeitet für mich bei den verschiedensten Selbstreflexionen, Coachings, Schweigeretreats etc. Für mich war mein Leben halt einfach so, dass ich bis vor ein paar Jahren also einfach riesige Selbstzweifel hatte und ich habe viele Jahrzehnte mein Tourette-Syndrom dafür verantwortlich gemacht. Ich bin mit dem Tourette-Syndrom geboren worden. Auf der Bühne sage ich häufig dazu mein Special Effect. Warum? Ich nehme es ungern in den Mund, weil je häufiger du beispielsweise Diagnosen wiederholst oder Themen wiederholst, die du gar nicht mehr haben willst, desto mehr manifestierst du es wieder in deinem Leben. Und ja, Mediziner sagen, es sei unheilbar. Ich weiß allerdings, von wo ich gekommen bin und wo ich heute stehe. Manchmal sind die Ticks noch ein bisschen doller, manchmal sind sie fast gar nicht mehr da. Und von daher bin ich fest davon überzeugt, dass ich auch irgendwann sagen kann, ich hatte es. Ich nehme das Wort jetzt nicht wieder in den Mund. Jedenfalls in der Schule. Also ich habe auch erst mit 29 eine Diagnose gekriegt. Vorher habe ich gedacht, ich bin die einzige Person auf dieser Welt, die einfach nur keine Körperbeherrschung hatte. Wenn ich mich mit jemandem unterhalten habe, dann musste ich halt irgendwie Grimassen ziehen, meine Arme verdrehen, meine Beine verdrehen, komische Dinge machen, was natürlich beim Gegenüber für Irritation gesorgt hat. Und in der Schule bin ich sehr viel gehänselt worden, ausgegrenzt worden. Ich weiß noch, damals als Kind hatte ich so. Oder als Jugendliche war mein allergrößter Wunsch doch einfach nur eine gute Freundin zu haben oder einfach nur einer Clique anzugehören, weil mit einer wie mir wollten nicht so viele Kontakt haben. Ich gehörte dann immer so zu den Cliquen, mit denen keiner mehr so richtig Kontakt haben wollte. Und ich bin dann nach der Schule, nach meinem Abitur in den Außendienst, beziehungsweise erst in die Finanzbranche, von dort in den Außendienst und habe schon in den 90er Jahren viele, viele Shaka-Shaka-Erfolgsmethoden gelernt und sie auch bis zum Exzess für mich angewendet und war dann 20 Jahre lang in so einer höher, schneller, weiter Welt gefangen, habe mich nur über den Erfolg definiert. Und wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, dann ist das beste Symbol dafür, dass ich ein wahrer Leuchtturm war. Ihr merkt schon so ein bisschen dieses Zögern. Allerdings war ich ein Leuchtturm, auch für viele ein Leuchtturm, der von außen angestrahlt war, weil ich habe mich nur über meine äußeren Erfolge definiert. Ich habe gearbeitet, gemacht, getan, habe wirklich höher, schneller, weiter, mehr, mehr, mehr und noch mal ein bisschen mehr und Ziel erreicht, nächstes Ziel, weiter, 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 bis zum Komplettzusammenbruch. Weil nach 20 Jahren, ich war Unternehmerin, ich hatte auch nicht nur eine Firma, ich hatte mehrere Firmen, weil was soll man nur mit einer Firma? Ich hatte meine Mitarbeitenden. Und ich war 39, als mein Konstrukt zusammenbrach. Einmal auf der körperlichen, mentalen Ebene, weil 24/7 arbeiten. Also wenn ich einen normalen Arbeitstag hatte, waren es 14 bis 16 Stunden. Am Wochenende habe ich mal halbtags gearbeitet, so 8 bis 10 Stunden. Und irgendwann streikt auch der beste Körper. Das durfte ich leider lernen. Und parallel habe ich mir damals viele skurrile Dinge ins Leben gezogen. Messis, Mietnomaden. In der Zimmerei meines damaligen Mannes hatten wir viele nicht zahlende Kunden. Wir hatten sechsstellige Außenstände, hohe sechsstellige Außenstände. Und irgendwann folgte die Insolvenz. Mit der Insolvenz keine Konsumkredite, sondern wirklich durch Messis, Mietnomaden, nicht zahlende Kunden. Mit der Insolvenz folgte dann mein körperlicher, endgültiger Zusammenbruch. Und ich kam in die Klinik. Und dort kriegt sich dann neben der netten Diagnose mittelschwere Depression auch noch die Diagnose selbstunsichere, vermeidende und zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Und aus heutiger Sicht vollkommen logisch, weil das Zwanghafte hat mich erfolgreich gemacht. Das Harmonisierende hat dafür gesorgt, dass ich jedem Konflikt aus dem Weg gegangen bin, weil sonst wäre es ja vielleicht viel früher geknallt. Und das Selbstunsichere war halt eben immer drin. Deswegen sage ich, ich war ein Leuchtturm, der von außen angestrahlt wurde. Und als im Außen das Licht ausging, die Erfolge weg waren, ich nicht mehr gefeiert wurde, da blieb von meinem Leuchtturm halt nichts anderes als ein Haufen alter Steine übrig. Also das ist so das Bild, was ich gern vermittle, weil das Licht von innen einfach fehlte. Und das war mit Ende 30 und da begann im Grunde genommen mein heutiger Weg. Das ist der Grund, warum ich über Selbstwert und mentale Stärke spreche. Weil ja, ich habe mich mit mentaler Stärke und Ehrgeiz extremst erfolgreich gemacht. Wenn aber das Selbstwertgefühl dazu fehlt, passt es nicht. Dann kommt irgendwann bei dem einen früher, bei dem anderen später der Zusammenbruch. Und ich habe dann wirklich sehr lange, sehr, also ich habe dann natürlich Menschen gehabt. Ich will das jetzt mal an dieser Stelle etwas abkürzen. Ich habe mich sehr von meinem Mann entfernt. Wir haben uns komplett auseinanderentwickelt. Er blieb in dieser Schuldhaltung und Opferhaltung. Die sind schuld und die sind schuld. Die bösen Messis, die bösen Mietnomaden, die bösen nicht zahlenden Kunden. Aber wer hat sich's denn ins Leben gezogen? Das waren wir mit unserer inneren Haltung. Und das erklärt, warum ich so viel über diese Themen spreche. Es endete dann auch hinterher mit dem Ende unserer Beziehung, unserer Ehe nach 16 Ehejahren. 2016, ist also 10 Jahre jetzt her. Und das war nochmal so ein Schlüsselmoment. Und Dann bin ich angefragt worden für die Bühnen, ob ich meine Geschichte erzähle. Dann hieß es, ich habe dann meine Speaker-Ausbildung gemacht. Ja, jetzt brauchst du auch ein Buch. Tatsächlich war es so, wenn ich in meine Kindheit zurückgucke, ich wollte als Kind Schauspielerin und Sängerin werden und ich habe als Jugendliche ganz viel geschrieben. Ich habe als Jugendliche wirklich viele Geschichten geschrieben. Und ich habe dann erst mit Mitte 40 angefangen, das zu leben, was als Kind schon da war. Und es fing dann gerade an, als Speakerin richtig gut zu laufen. Dann kam Corona. Aus einem Buch, ich hatte mal auf meinem Vision Board 2016 stehen, ich möchte zwei Bücher schreiben. Das war mein Vision Board. Und ich habe angefangen und nicht wieder aufgehört. Und 2020 fing es dann an, dass mich plötzlich Menschen anfragten, da hatte ich, glaube ich, 14, 15 Bücher zu dem Zeitpunkt, ob ich sie nicht dabei unterstützen könne, Bücher zu schreiben. Und die erste Person, die mich gefragt hat, war auch schon in deinem Podcast. Ich dachte nämlich,
Aha.
die erste Person, die mich damals angepiekt hat, unterstützt mich doch mal, war unsere wundervolle Cornelia Richter mit ihrem Buch Das Leben ist zu kurz für Riester-Rente.
Ja.
Was daraus entstanden ist, hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht zu, ja, es war nie mein Plan, Buchmentorin zu werden. Und aus diesen wenigen Büchern, die ich begleitet habe, sind inzwischen fast 40. Ich glaube, ich bin bei Buch Nummer 36, die ich für Autoren, mit Autoren begleitet habe. Und aus diesem ganzen Kuddelmuddel, was ich damals hatte, ist eben mein heutiges Business entstanden. Das heißt, ich bin heute als Keynote-Speakerin für genau diese Themen unterwegs. Und ich weiß einfach, wie sich das anfühlt mit Selbstzweifeln und trotzdem erfolgreich und so weiter. Und man sieht es den Menschen eben einfach nicht an. Viele öffnen sich inzwischen mir gegenüber, denen du das nicht anmerkst. Die sind auf
Ja.
Bühnen, die sind Führungskräfte, die sind im Management und sagen, ja, die Selbstzweifel kenne ich auch.
Ja.
Und im Bereich des Buches bin ich inzwischen nicht nur Buchmentorin oder Buchcoach, je nachdem, welches Wort besser gefällt. Buchcoach passt eigentlich besser, aber das Wort Coach ist ja so verbrannt. Deswegen sage ich immer, ich bin Buchmentorin. Ich bin Ghostwriterin, habe also auch schon, ich weiß gar nicht, sieben, acht, ich müsste nachzählen, Bücher geghostwritet. Also ich kriegte die Themen von meinen Kunden und habe dann die Bücher für sie geschrieben. Und ich arbeite inzwischen mit über 20 Verlagen zusammen. Das heißt, ich öffne als Literaturagentin eben auch die Türen zu namhaften Verlagen. Das war jetzt sehr viel von der Vorstellung, aber ich dachte, weil du so viel ja auch vorgelesen hast, wie passt es denn jetzt zusammen? Was hat denn jetzt Selbstwert, mentale Stärke, Speaker-Dasein? Was hat das Ganze mit dem Thema Bücher zu tun? Und so ist es entstanden.
Also großartig, liebe Daniela. Und was für ein Werdegang mit allen Auf und Abs. Und im Grunde ist doch alles, was wir im Leben tun, auch immer eine Reise zu uns selbst. Back
Oh
to
ja.
the roots. Was habe ich als Kind mit kindlicher Freude gemacht, intuitiv? Und was ist daraus heute entstanden? Und manchmal darf man sich auf das berufen, was man doch als Kind ganz automatisch und natürlich gern gemacht hat. Vor allem in Momenten, wo man vielleicht gar nicht so recht weiß, was machen, wie geht's weiter, wer bin ich, wo gehöre ich hin, was ist mein Weg? Und du bist diesen Weg auf ganz natürliche Art und Weise gegangen, wenngleich es dafür im Vorfeld einen großen Einschnitt gebraucht hat. Das ist ja immer ganz unterschiedlich. Aber was ich dir auf jeden Fall gerne widerspiegeln möchte und sagen möchte, wir haben uns ja kennengelernt und mir ist eine bezaubernde Frau begegnet,
Oh, bist du
die
süß.
Know-how hat, Kompetenz hat und der man überhaupt nichts von Selbstzweifeln anmerkt, sondern ganz im Gegenteil, mir ist eine Frau begegnet, die in sich ruht und ja, eine Ruhe, eine Kraft ausstrahlt, irgendwie bei sich ist und das auch so lebt. Und das fand ich so großartig. Also ich fand es sehr bereichernd, unser
Oh,
Kennenlernen.
danke schön für deine lieben Worte.
Ja, liebe Daniela, so jetzt wollen wir aber mit dem Thema einsteigen, denn unsere Zuhörerinnen hier brennen natürlich zu erfahren, ja, was muss ich denn machen, wenn ich ein Buch schreiben möchte? Und bevor wir genau dieses, was muss ich denn machen, besprechen, möchte ich mit so einer kleinen Reflexionsfrage einsteigen, denn Wir leben nun mal in einem digitalen Zeitalter. Ja, es wird immer schneller konsumiert. Social Media, hier ein Video, da ein Video und am besten unter einer Minute. Wissen ist immer überall verfügbar und abrufbereit. Ist denn ein Buch überhaupt noch ein Medium, was genutzt wird? Macht es noch Sinn, Bücher zu schreiben? Oder hat das Buch irgendwie seinen Dienst getan und gehört aufs Abstellgleis, provokant gefragt.
Das ist eine unglaublich spannende Frage, die ich mehrschichtig beantworten möchte. Erst einmal das Thema Buch als solches, wenn wir jetzt Buch mit Geschichten gleichsetzen, mit Storytelling. Ich nehme vielleicht vorneweg, ich begleite keine Belletristik, also keine Thriller, Liebesromane, Geschichten etc. Aber im Bereich der Sachbücher und Ratgeber baue ich gerne Geschichten mit ein, weil es ist viel spannender für Menschen ein Buch zu lesen, wo Geschichten drin sind, wo vielleicht sogar echte Geschichten drin sind und wo berührende Geschichten drin sind. Und ein Satz, den ich an dieser Stelle gerne zitiere, und mir ist gerade entfallen, von wem er ursprünglich kam: Kindern erzählt man Geschichten, um einzuschlafen. Erwachsenen erzählt man Geschichten, um aufzuwachen. Und das ist auch, das ist so im Großen und Ganzen der Kern der Bücher, die ich auch begleite im Ratgeber- und Sachbuchbereich. Die Frage ist, was, also welche Perspektive nehme ich? Nehme ich die des Lesers ein oder nehme ich die des Autors ein? Aus Sicht des Lesers gibt es jetzt natürlich viele, viele Alternativen. Du kannst inzwischen so viel Wissen über die KI holen. Ja, das kannst du. Du kannst E-Books nehmen, du kannst Hörbücher nehmen, du kannst dir Podcasts anhören. Also von daher ist tatsächlich eine berechtigte Frage, wie viel Raum hat das gedruckte Buch noch in der Zukunft? Fakt ist, Achtung, ich zitiere jetzt Zahlen, die mir von Verlagen genannt werden. Sie sind jetzt nicht verifiziert, aber die Verlage sagen, dass immer noch 60 bis 70% des Buchmarktes im Buchhandel und nicht bei Amazon und Co. stattfinden. Also es gibt tatsächlich wohl immer noch einen großen Markt an Büchern, an gedruckten Büchern, Menschen, die diese physischen Bücher gerne in die Hand nehmen, lesen. Du kannst dir da Markierungen drin machen, du kannst dir einen Knick reinmachen, du kannst dir ein Lesezeichen reinmachen, du kannst es einfach ins Bett mitnehmen, du kannst es überall mit hinnehmen. Ich glaube, es wird noch sehr lange dauern, bis das gedruckte Buch vielleicht in der Form ausgedient hat, wenn es überhaupt jemals kommt. Vielleicht kommt sogar ein Umkehrtrend, dass das gedruckte Buch wieder wichtiger wird.
Auch das
Die
kann.
andere Perspektive ist die des Autors. Und ich begleite vor allen Dingen die Autoren, die durch und mit ihrem Buch etwas erreichen wollen. Eine der ersten Fragen, die ich stelle, ist oft: Willst du mit oder durch das Buch Geld verdienen? Mit dem Buch heißt durch Buchverkäufe. Und da ziehe ich dann den ersten Zahn, weil wenn du nicht gerade hunderttausende Follower hast und nicht gerade ein Marketingbudget, was 10, 15, 20, 30.000 Euro beträgt, ist es sehr, sehr schwierig in diesem immer voller werdenden Buchmarkt, weil durch KI, da kommen wir sicherlich auch noch zu sprechen, es werden im Moment Bücher über Bücher über Bücher veröffentlicht. Umso wichtiger ist es, dass wir gute Bücher machen. Und das ist wirklich in diesem Markt sehr schwierig, mit dem Buch Geld zu verdienen. Weil du kannst dir vorstellen, wenn du so über so einen Verlag ein Buch veröffentlichst, dann hast du vielleicht so 1 Euro, weil, also pro verkauften Buch, warum? Der Buchhandel will Geld, also es geht erstmal Geld für den Druck weg, es geht Geld für den Buchhandel weg, es geht Geld für den Verlag weg. Da musst du also verdammt viele Bücher verkaufen, um ein entsprechendes Einkommen zu generieren. Der viel wichtigere Punkt ist, dass du durch das Buch Geld verdienen kannst, zumindest mein Klientel. Denn ein Buch unterstreicht erstmal deine Expertise. Vor allen Dingen, wenn es beim Verlag ist. Also Self-Publishing ist inzwischen relativ easy. Das kann, ich behaupte mal, jeder mit ein bisschen Training.
Ja.
Aber Verlage veröffentlichen halt nur Bücher, die eben durch diese Qualitätsstandards gekommen sind. Und wenn du als Experte irgendwo dein Buch mit einreichst, beispielsweise bei hochpreisigen Angeboten, dann kannst du immer noch sagen, ja, wen wollen Sie buchen? Jemand, der Bücher gelesen hat oder der eins zu dem Thema geschrieben hat. Es ist oft
Ja.
so dieses Aha-Erlebnis, wow, du hast bei Springer, bei Haufe, bei Gabal, bei Belz, bei Penguin Random House veröffentlicht. Oh, wow. Zumindest in der Bubble, die darauf achtet. Der normale, ich sag mal, der Normalleser da draußen, der sich ein Buch zum Amüsement kauft. Die wenigsten achten darauf, wo es erschienen ist. Aber je gebildeter dein Klientel ist oder in einer bestimmten Bubble, also wenn du mit Akademikern arbeitest oder in der Trainer-Speaker-Coach-Bubble bist, da wird sehr wohl darauf geachtet. Du kannst mit einem Buch, jemand sagte, als ich damals anfing, naja, jedes Buch erhöht deine Tagessätze um roundabout 10%. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich bin weit mehr, also ich habe meine Tagessätze mehr als verdoppelt, seitdem ich angefangen habe zu schreiben, vielleicht eher sogar verdreifacht. Und ich diskutiere nicht mehr über Tagessätze. Das ist so faszinierend, wenn du als Autor anerkannt bist und wirklich als Autor ein gutes Buch in einem renommierten Verlag hast. Die Menschen diskutieren nicht mehr mit dir. Dir kann es höchstens passieren, dass du, wenn du deinen Tagessatz nennst, ich bin jetzt mal bei den Menschen, die im Tagessatzbereich arbeiten, dass dann an der anderen Leitung ein, oh, das übersteigt unser Budget kommt. Und dann kannst du immer noch argumentieren, wo liegt denn ihr Budget? Und wo das Buch wirklich auch genial ist, oh, ich verrate jetzt so ein paar Insights, ist, dass oft die Kostenstellen für diejenigen, die Trainer, Speaker, Coaches buchen und diejenigen, die Bücher kaufen, dass das zwei unterschiedlich, oft zwei unterschiedliche Kostenstellen sind. Das heißt, du hast das nächste Argument und kannst sagen, okay, ich arbeite für weniger Geld, das mit dem Budget, es tut mir zwar fürchterlich weh, da von meinem Tagessatz runterzugehen, aber ich mache das unter der Voraussetzung, dass sie für ihre Teilnehmenden das Buch kaufen. Und da das oft unterschiedliche Kostenstellen sind, kann man damit natürlich sehr, sehr gut argumentieren. Das ist so das eine, also wirklich das Ein die Einkommenssteigerung, die Honorarsteigerung, den Expertenstatus unterstreichen. Das andere ist das Thema Sichtbarkeit in der Presse zu bekommen. Da können wir nochmal, das sind zwei unterschiedliche Vorgänge. Also ich bespreche im Vorfeld mit meinen Kunden, was ist das Wichtigste? Sichtbarkeit in der Presse und in den Medien oder bestimmte Kunden erreichen. Können wir gleich gerne nochmal vertiefen, wo da wirklich der Unterschied ist. Ich komme zurück zu deiner Frage. Für einen Autor ist es hochrelevant, also kann es ein hochrelevantes Marketinginstrument sein. Und von daher werden die Bücher, der Buchmarkt definitiv nicht aussterben. Im Gegenteil, dadurch, dass es natürlich durch KI-Unterstützung leichter denn je ist, glaube ich eher, dass der Buchmarkt noch mehr überschwemmt wird. Und sich dann eher die Menschen die Frage stellen, wer hat denn ein wirklich gutes Buch geschrieben?
Ja, das kann ich nur ja unterstreichen, denn ich lese viel und gerne und habe selber auch mal daneben gegriffen. Da ist mir nämlich erst bewusst geworden, was Amazon self-published bedeutet und was nicht. Da habe ich nämlich auch ein Buch bestellt und das war eigentlich ein dünnes Heftchen ohne Inhalt. Der Titel sehr vielversprechend, KI generiert offenkundig und da war ich sehr enttäuscht. Und da war mir dann klar, da habe ich nämlich geguckt, welcher Verlag veröffentlicht sowas eigentlich, weil die Enttäuschung so groß war. Und da habe ich dann gesehen, ja, gar kein Verlag veröffentlicht das. Und seitdem achte ich schon darauf, wo kommt dieses Buch her? Gibt es da einen Verlag dahinter, der sagt, ja, das Buch nehme ich, da stehe ich hinter, weil ein Verlag hat einen Namen und ein Verlag muss ja sehr genau auswählen, welches Buch will ich denn veröffentlichen und welches nicht, weil der Verlagsname ist ein Stück weit auch wiederum ein Gütesiegel. Und du hast jetzt sehr viele spannende Sachen gesagt, nämlich und meine ganzen Fragen schon beantwortet zu dem Thema, warum wünschen sich Menschen ein eigenes Buch? Das natürlich, ich möchte den Expertenstatus unterstreichen, ja. Wie verändert das Buch die Außenwirkung? Das heißt, du hast die Möglichkeit, ganz andere Tagessätze zu nehmen. Du wirst viel mehr als Experte wahrgenommen. Du kannst gut argumentieren, na, also wen wollen Sie haben? Jemanden, der das Buch liest oder jemanden, der das Buch schreibt? Ja, macht natürlich einiges aus und Bücher bauen auch Vertrauen auf, weil man ja dadurch so ein bisschen den Autor ein Stück weit kennenlernt, selbst wenn der Autor nicht über sich selbst schreibt, aber er schreibt aus seinem eigenen Gedankengut heraus, sodass man doch durchaus einen Eindruck gewinnen kann, was sind so die Gedanken, wie tickt dieser Autor und in welche Richtung geht es eigentlich? Viele Menschen träumen ja davon, ein Buch irgendwann zu schreiben. Und ich habe dir das ja auch erzählt, weil ich so eine konkrete Idee hatte und habe gesagt, Mensch, genau im passenden Moment kennengelernt. Und so geht es eben vielen, die davon träumen und sagen, einmal in meinem Leben, einmal möchte ich wirklich ein Buch veröffentlichen. Ja, aber bei dem Gedanken bleibt es tatsächlich bei den meisten. Was würdest du sagen, woran scheitert es denn in erster Linie?
An
Woran
den ersten 30, an den ersten 30 Seiten.
bleibt
Also, es ist
es?
auch, ich sage immer gerne, also wir können da auch noch ein bisschen
Ja.
konkreter eingehen. Und ich greife die Sachen von vorhin nochmal auf hinterher. Aber ich erlebe es oft, dass mir Menschen sagen, ja, ich habe auch ein Buch auf dem Laptop, auf meinem Computer und ich habe ja auch schon die ersten 30 Seiten geschrieben. Und ich habe mich oft gefragt, was ist dran an diesen ersten 30 Seiten? Ich nenne sie die magischen ersten 30 Seiten. Und die Antwort ist relativ simpel. Wenn du anfängst zu schreiben, fällt es dir relativ leicht. Du hast ja gerade, wenn du eben viel Lebenserfahrung, Berufserfahrung hast, jeder von uns hat ganz, ganz viel erlebt und kann ganz viel runterschreiben. Und dann schreibst du in deiner ersten Euphorie alles runter. Und ob es nun 10 oder 30 Seiten sind, witzigerweise ist 30 Seiten das, was ich am meisten höre. Und dann kommt ein Alltag dazwischen. Und dann liegt das Buch, dann liegt das Buch, dann liegt das Buch. Und dann guckst du irgendwann mal wieder rauf und denkst, ja, ich könnte ja mal wieder weiterschreiben. Dann vergeht eine Woche um die nächste. Und wenn du dann irgendwann wieder anfängst, dann weißt du garantiert, wenn du einfach drauf losgeschrieben hast, nicht mehr. Was hatte ich denn schon drin? Wie war mein roter Faden? Wie wollte ich das noch aufbauen? Und es wird immer zäher und immer, es wird wie so Kaugummi und du kommst nicht voran. Und deswegen gehe ich sehr, sehr strukturiert mit mit meinen Buchkunden vor. Es gibt so einen Aufgabenblock von Roundabout, je nachdem, wie man die Aufgaben auch zusammenfasst, zwischen 20 und 30 Fragen und Aufgaben, die ich stelle und die ich mit meinen Kunden mache, bevor wir das erste Wort schreiben. Natürlich darf der Kunde auch parallel schon anfangen. Aber wenn du ein wirklich gutes Buch schreiben möchtest, dann darfst du dir ganz, ganz viele Fragen beantworten. Und diese Fragen, deswegen mache ich mir auch keine Sorgen um KI oder ähnliches, denn ich werde oft gefragt, ja, hast du nicht Angst, dass der Part bei dir wegbricht? Und dann sage ich, ja, und wenn, dann habe ich halt meine anderen Jobs, aber ich mache mir da gar keine Gedanken, weil es wäre genauso, als wenn du sagst, steht ja alles im Internet, es wird keine Kochbücher mehr auf dieser Welt oder es wird keine Köche mehr geben, weil du kannst ja alles selbst. Ja, du kannst ja das theoretisch selbst erarbeiten. Und trotzdem ist es manchmal einfacher, einen Koch im Restaurant zu beschäftigen, als wenn du als Eigentümer selbst im Restaurant stehst, beispielsweise in der Küche. Und ich habe das, wenn ich beispielsweise bei dem Thema, habe jetzt gerade so eine Idee auch für eine Buch-App. Klar könnte ich mich mit dem ganzen Thema, wie kann ich die KI mit den Assistenten so beherrschen? Ich habe auch mir das angeguckt und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, die Arbeitszeit, die ich reinsetze, um diese KI-Assistenten dafür so aufzubereiten und zu lernen, das gebe ich jemand anderes und der macht das für mich. Also, und so wird es bei den Büchern sein. Klar kannst du mal eben schnell Bücher kreieren inzwischen. Das ist mit der KI kein Thema. Aber du kreierst eben keine guten Bücher. Vielleicht mittelmäßig gute. Aber ich kriege auch oft Leseproben eingereicht, wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlage und sage, nimm doch bitte diese typischen KI-Formulierungen raus. Und wenn du an drei Seiten hintereinander mehrmals auf der Seite die gleichen langweiligen KI-Formulierungen liest, ist ein Buch einfach schlecht. Habe ich auch schon die Enttäuschung selbst bei einem Verlagsbuch jetzt gehabt, bei zweien sogar, wo ich gedacht habe, warum hat das im Korrektorat, im Lektorat niemand gesehen, dass da lauter typische KI-Formulierungen sind? Das ist eine Influencerin, die ich sehr liebe von ihren Videos, die finde ich großartig. Aber das Buch ist grottig. Ich sage den Namen jetzt nicht, weil es wäre unfair. Dieses Buch ist einfach nur schlimm und ich war so traurig über dieses Buch. Wie gehe ich vor? Das allererste, also du fragtest, woran scheitert es? Oft an der Struktur. Und an dem, wen will ich eigentlich womit erreichen? Und nach 23 veröffentlichten Büchern darf ich auch über meine ersten Bücher ein bisschen liebevoll lästern. Ich habe ganz viele Fehler bei meinen ersten beiden, eigentlich bei den ersten drei Büchern gemacht. Und einer der ganz großen Fehler ist, dass ich mir im Vorfeld nicht überlegt habe, für wen ist dieses Buch, in welcher Situation, was sind die Pain Points, also die Schmerzpunkte, was ist die Sehnsucht, was ist das Need. Ich habe beispielsweise, wenn ich mein eines Buch sehe, da habe ich echt viel aus meiner Lebensgeschichte. Das ist mein persönlichstes Buch überhaupt, raus aus der Krise, rein ins Leben. Und alle, die dieses Buch lesen, finden es großartig. Aber es verkauft sich nicht. Und ich habe mich dann immer lange Zeit gefragt, warum. Und heute weiß ich, warum. Es hat keine Zielgruppe. Ich habe wie mit der Gießkanne mein Wissen ausgekippt. So, ich hab, so, also stell dir eine Gießkanne vor und das ist wie, als wenn du pauschal jede Pflanze gleich gießt, egal, ob sie jetzt gerade wenig Wasser braucht, ob sie viel Wasser braucht, ob da vielleicht die Pflanze gerade am Ertrinken ist oder ob sie am Vertrocknen ist. Das heißt, ich habe nur gesendet. Ich habe aus meinem Leben und aus meinen Erfahrungen gesendet, habe mir aber nicht die Gedanken gemacht, wen soll es mit welchen Schmerzpunkten erreichen? Und allein der Titel, raus aus der Krise, rein ins Leben, das kauft keiner. Warum? Sei spezifisch. Ich hätte aus diesem Buch viele Bücher machen können. Ich nehme mal Beispiel, wenn du jetzt in der Krise bist, und Krisen gibt es viele, du kannst in der Finanzkrise sein, du kannst in der Ehekrise sein, du kannst eine Krise mit deinen Kindern haben, du kannst eine gesundheitliche Krise haben, du kannst eine Krise mit, was weiß ich nicht, alles haben.
Bindungskrise.
Ja, genau. Aber dann kaufst du dir kein Buch raus aus der Krise, sondern du guckst nach einem Buch, wie kann ich meine Beziehung retten? Oder wie komme ich in die finanzielle Freiheit? Wie kann ich dieses oder jenes machen? Und das ist so der erste Schritt, wirklich konkret zu überlegen, wen willst du mit welchen Botschaften, warum und in welcher Situation erreichen? Und dann die Brille aufzusetzen deines Lesers. Was braucht dein Leser? Und ich habe oft Anfragen für Bücher und da heißt es dann, oh, ich habe so eine spannende Lebensgeschichte, die muss die Welt erfahren. Und dann bin ich meistens ganz fies. Dann sage ich meistens niemand. Niemand interessiert sich für dich und deine Lebensgeschichte, außer du bist ein Promi.
Ja.
Wenn wir das aber umdrehen und dann relativiere ich das und wir schauen, was für Learnings sind für andere drin. Dann wird ein Schuh draus, weil dann wirst du plötzlich der Experte.
Ja.
Wenn du also aus deinen Learnings jemandem was mitgeben kannst, so wie bei meinem Thema, ich weiß, aber gerade beim Thema Selbstwert, wie oft wird gesagt, ja, du musst dir nur bewusst werden, wie toll du bist und was du erreicht hast. Nein, das hilft nichts, wenn du massive Selbstzweifel hast. Das hilft nichts.
Ja.
Das hilft nur, wenn du ein bisschen oberflächlich Selbstzweifel hast. Wenn die aber so tief drin sind, brauchst du mehr. Und das kannst du nur, wenn du die Dinge wirklich durchlebt hast. Und wenn du eine scheiß Lebensgeschichte hast, ist es traurig für dich, aber es interessiert sich niemand, weil wir alle unsere Geschichten haben. Wenn du aber ein Buch darüber schreibst und die Brille wechselst und sagst, in welcher Situation sind diejenigen und was brauchen sie? Was hätte ich damals gebraucht? Ich werde übrigens oft gefragt, was ist mein Warum auf der Bühne? Und meine Antwort ist dann, die ist ganz simpel inzwischen. Ich sage, ich möchte für Menschen gerne die Person sein, die ich damals selbst so dringend gebraucht hätte.
Ja.
Das kannst du aber nur, wenn du nicht mehr sendest und aus dem reinen Ego heraus deinen Schmerz verbreitest, sondern wenn du das umdrehst, den Spieß und schaust, was brauchen die anderen? Und wie kann ich das mit meinen Worten und meiner Geschichte verbinden? Weil dann wirst du authentisch. Wenn du deine Erfahrungen so umformulierst, dass es für den anderen einen Nutzen hast, dann wird es ein geniales Buch.
Ja, das heißt, es geht immer darum, sich zu fragen, wie kann ich mit dem, was ich erlebt habe, erfahren habe und jetzt auch kann, wie kann ich dadurch das Leben von anderen Menschen verbessern und ihnen Chancen bieten? Und immer dann, wenn es hilfreich ist, wenn es das Leben verbessert, dann ist es auch etwas, was gekauft wird im Grunde.
Und du brauchst ganz klar eine Zielgruppe. Also das hängt
Ja.
mit der Zielgruppe
Ja.
an, weil, und da streicht das, weil die Zielgruppe ist insofern immens wichtig am Anfang, weil darauf alles aufgebaut wird. Wenn du keine Zielgruppe hast, ein Buch für jeden ist ein Buch für niemanden, dann wird es nicht gefunden. Und deswegen ist so einer der wichtigen Dreh- und Angelpunkte, wen willst du erreichen? Und dann erst, was hat deine Geschichte und dein Thema damit zu tun? Und ich habe vorhin gesagt, Es ist ein Riesenunterschied, ob du die Presse erreichen möchtest oder ob du einen Auftraggeber erreichen möchtest oder Teilnehmende. Und das kann ich, wenn du magst, an dieser Stelle mal mit einem kleinen Beispiel erläutern.
Sehr gerne.
Mein Lieblingsbeispiel. Mal angenommen, liebe Tessie, du bist Führungskräftetrainerin
Ja.
und du möchtest ein Buch schreiben, weil dich deine Teilnehmenden immer wieder fragen, wo steht das? Können wir das nicht irgendwo nachlesen?
Ja.
Du möchtest ein Buch für deine Teilnehmenden schreiben, dann kannst du beispielsweise ein Buch kreieren, meine 100 Top-Tipps für Top-Führungskräfte.
Ja.
Das ist für die Teilnehmenden, die sagen, wow, ja, ich meine, die Top-Tipps, das finde ich total klasse.
Ja.
Alle anderen werden sagen, oh, wen willst du denn damit hinterm Ofen herlocken? Mal davon abgesehen, dass wir mit dem Titel auch wahrscheinlich keinen Verlag kriegen, weil langweilig.
Ja.
Aber für die Zielgruppe genau richtig und passend.
Ja.
Und wenn du dann auch als Trainer unterwegs bist und wir dem Verlag deutlich machen, dass du jedes Jahr 500 bis 1000 Menschen durchschulst, dann kriegst du es auch beim Verlag unter.
Ja.
Wenn du allerdings Führungskräftetrainer bist und noch keine 500 bis 1000 Teilnehmende hast, sondern eher nur so, naja, vielleicht eine Gruppe pro Jahr und du eher so Sichtbarkeit bei den Auftraggebern haben möchtest, um mehr Jobs zu bekommen. Und dann könntest du beispielsweise ein Thema kreieren was nehmen wir da jetzt? Das High-Performance-Buch für Top-Performer, das ist jetzt doppelt gemoppelt. Also, wie sie ihren Umsatz in der Firma beschleunigen, indem sie ihre Top-Performer noch mehr. Also, ich bin jetzt gerade nicht kreativ,
Ja.
merke ich. Also, da gilt es dann zu gucken, was holt den Auftraggeber ab? Top-Performer im High-Level, was weiß ich. Also, du brauchst ein Versprechen für. Guck mal, witzig, ich habe jetzt gerade kein. Also, du brauchst ein Versprechen für den Auftraggeber. Mehr Umsatz durch High Performance. Du
Ja.
brauchst das Versprechen, was hat denn der Auftraggeber davon, dass er dein Buch hat und dich dann bucht? Wie sie
Ja.
ihre Top-Performer zu High-Performern machen. Was auch immer. Also, du brauchst irgendein Nutzenversprechen für die Firma, dass die mehr Geld verdienen. Also, was wollen denn die Firma? Die wollen
Ja.
den Krankenstand reduzieren, die wollen mehr Geld verdienen, also am Ende wollen sie immer mehr Geld verdienen. Irgendwo steht das am Ende, wenn du über Stress sprichst, weniger gestresste Menschen leisten mehr, Menschen, die weniger krank sind, kosten die Firma weniger Geld. Also es geht entweder um Kostenreduzierung oder um Umsatzsteigerung. Das dürfen wir im Firmenumfeld immer im Hinterkopf behalten. Niemand braucht ein Coaching, niemand braucht einen Trainer. Aber das Ergebnis, mehr Geld, das brauchen sie alle.
Ja.
Wenn du jetzt die Presse erreichen möchtest, die wird bei beiden Büchern sagen, was sollen wir damit? Die Presse erreichst du mit provokativen Dingen. Und Achtung, wenn du provokative Bücher schreibst, sei dir dessen bewusst, du musst es aushalten können, dass Menschen dich hassen. Du brauchst einen Titel, wo sich die eine Hälfte liebt. Nein, nicht die eine Hälfte. Es wird 20% geben, die dich lieben, 20%, die dich hassen. Und der Mitte ist es mehr oder weniger egal, also diese sogenannte Gaußsche Normalverteilung.
Ja.
Deine Zielgruppe sind also die 20%, die dich dann lieben. Beispiel, ich nenne auch gleich ein Echtbeispiel, was eine Bekannte von mir geschrieben hat, die ich an dieser Stelle dann auch ganz lieb grüße, wenn sie das hört. Weil ich sie echt dafür, ich feiere sie für den Titel. Aber bleiben wir mal bei diesem High-Performance-Ding. Für die Presse könnte ein Titel spannend sein, warum wir alle Führungskräfte abschaffen sollten, damit die Wirtschaft endlich wieder läuft. Du brauchst also etwas, wo es, hä? Du brauchst sowas, wo Leute sagen, oh, endlich spricht es mal jemand aus. Und die anderen
Ja.
sagen, die hat es ja doch nicht mal alle.
Ja.
Beispiel. Und hier möchte ich die wundervolle und ich schätze und wenn ich sage, ich liebe sie sehr, meine ich das so im Sinne von, weil ich sie
Ja.
unglaublich toll finde. Susanne Nickel hat ein Buch geschrieben, ist auch Spiegel-Bestsellerin geworden damit. Verzogen, verweichlicht, verletzt. Die Gen Z. Sie hat gar nichts gegen die Gen Z, aber sie hat eben diesen provokativen Titel gemacht, um eben aufzurütteln, um aufzuwecken. Sie war damals eine der ersten, die über diese Generation schrieb. Und ich denke, ich darf das an dieser Stelle sagen, weil sie das auch offen erzählt. Sie hat sogar Morddrohungen gekriegt. Und das musst du aushalten können. Da gab es Leute, die gesagt haben, die Bild-Zeitung hat getitelt, Wirtschaftspsychologin Susanne Nickel basht eine ganze Generation. Aber durch diesen Bild-Zeitungstitel hat sie dann hinterher, sie war bei Stern TV, sie war bei Lanz, sie war bei allen möglichen Fernsehsendungen. Sie ist ganz oft gefragt worden von Welt TV heißen sie, glaube ich, die ganzen Nachrichten produzieren. Sie war eine Zeit lang ständig in der Presse, in den Medien und im Fernsehen, hat unfassbar viel Zuspruch gekriegt, aber mindestens genauso viel Hates. Und das darfst du lernen auszuhalten. Und das ist auch etwas, was ich mit meinen Autoren bespreche, wenn jemand wirklich solche provokativen Dinge hat. Bist du mental in der Lage, das auszuhalten? Dass dich Menschen hassen? Dass sie dich bekämpfen? Und dass sie dich doof finden?
Vor allem, weißt du, was auch spannend ist, gerade dieses Thema Sichtbarkeit, wenn so ein Buch beispielsweise jemand schreibt, der vorher kaum sichtbar war und sich überlegt, es wäre ja ganz schön, sichtbarer zu werden durch so ein Buch. Du weißt vorher nicht, wie sich das anfühlt und du kannst es nicht ausprobieren und sagen, ach, das war nichts, das lasse ich mal bleiben, sondern es ist dann passiert.
Oh
Du kannst
ja.
nicht mehr rückgängig machen, du musst dann damit leben. Ne? Und ich habe doch gedacht, also wo du von den Morddrohungen erzählt hast, habe ich gedacht, oh, wie schlimm, das will ich auf gar keinen Fall. Und als du erzählt hast, ja, die war bei Ter Stern TV und, da habe ich gedacht, ja, das will ich auch. Ich habe ja, das verrate ich hier, das habe ich nie im Podcast verraten, und dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Ich habe ja so eine kleine Bucketlist, einmal im Leben. Und da gibt es so drei Punkte. Einmal im Leben möchte ich in der Zeitung stehen. Einmal im Leben möchte ich im Fernsehen sein. Und damit meine ich nicht Trash-TV. Und einmal im Leben möchte ich ein Buch schreiben. In der Zeitung war ich jetzt zum Jahreswechsel. Ich habe sogar auf die Titelseite geschafft. Wer glaubt es? Da war selbst ich überrascht. Aber ja, das Buch fehlt noch. Das ist aber etwas näher an mir dran als der Fernsehauftritt. Das muss man sehr klar sagen. Aber das sind so, jeder hat ja so seine Bucketlist, wo er sagt, das sind so meine persönlichen Ziele, die ich erreichen will, obwohl ich das beruflich ja gar nicht brauche. Also, wen interessiert's? Ja, aber das ist irgendwie so eine eigene interne Challenge, die ich habe.
Und das Buch ist dafür ein riesengroßer Schlüssel, um dahin zu kommen. Selbst mit einem in Anführungsstrichen langweiligen Buch. Kommen wir zurück zu den 100 Top-Tipps für 100 für Top-Führungskräfte.
Ja.
Mit dem Buch kommst du nicht in die Medien. Wenn du
Ja.
dann aber trotzdem provokative Überschriften, Themenvorschläge etc. an die Presse sendest, dann funktioniert das auch. Du musst nur anders vorgehen. Aber dennoch, auch wenn beides in alle Richtungen machbar ist, schaue ich trotzdem mit meinen Kunden, was ist das Hauptziel?
Ja,
Also
genau.
ein Buch ist eine gute Möglichkeit, um im Frühstücksfernsehen eingeladen zu werden mal oder auch bei kleineren Regionalsendern. Die freuen sich, wenn sie Autoren in ihren, also ich nehme mal das Beispiel Hamburg 1. Bei Hamburg 1 bin ich schon sehr oft gewesen. Das ist halt ein kleiner Regionalsender, aber die nehmen eben gerne auch mal Autoren mit rein, gerade wenn sie aus der Region kommen. Und ja, das gibt dann nette Videos, gibt nette Filmchen, gibt nette Sichtbarkeit.
Ja, klingt sehr, sehr spannend. Jetzt sag mir doch mal, liebe Daniela, uns folgen hier jetzt sehr viele interessierte Frauen, die sich das anhören und jetzt die ganze Zeit schon denken, na nun sag doch mal, wie schreibe ich denn jetzt ein Buch? Was braucht es denn? Und ja, was würdest du den Frauen, die hier zuhören, die diesen Wunsch im Kopf haben, ich möchte mein Buch veröffentlichen? Wo anfangen, wo aufhören? Also, wie sieht so eine Reise aus? Und ich glaube, dass viele, und das möchte ich einmal vorwegnehmen, weil ich habe das auch gedacht tatsächlich. Ich habe gedacht, ach ja, ich schreibe ein Buch und dann muss ich mal gucken, wer das für mich veröffentlicht. Und dann schreibe ich irgendwie die Verlage an. Und dann habe ich ja dich kennengelernt. Und mir war auch klar, weil ich habe von anderen auch gehört, auch viele Autoren sowieso, die früher Bestseller-Autoren, die sind sie heute, die aber früher ihr Buch an hunderte von Verlagen geschickt haben, keiner wollte es haben und so weiter, die wurden da weggeschickt. Also da habe ich auch zu dir gesagt, ich schreibe doch kein Buch dafür, dass es in der Schublade liegt. Also da habe ich mit meiner Freizeit andere Dinge zu tun. Und da hast du natürlich auch schon die passenden Fragen gestellt. Und da war mir auch sehr schnell klar, also im Buch schreiben, alles schön und gut. Aber so einen gewissen Rahmen braucht es. Und im Grunde braucht es auch jemanden wie dich an der Seite. Es braucht nämlich jemanden, der Kontakte hat zu Verlagen. Bei vielen auch. Also ich kann selber schreiben, behaupte ich jetzt mal. Aber viele können es nicht. Die würden daran ja schon scheitern. Und erzähl mir mal, what's the game? Was ist die Basis des Ganzen, wenn jemand gar keine Ahnung hat?
Tatsächlich, wenn jemand gar keine Ahnung hat, sich informieren oder sich sogar jemanden an die Seite nehmen. Es fängt mir natürlich mit einer Idee an. Und einiges habe ich eben schon erzählt. Wenn du eine Idee hast, wen willst du, warum, wieso, weshalb mit dieser Idee erreichen? Das heißt, du brauchst eine Zielgruppe und du brauchst ein persönliches Ziel. Also, wen möchtest du erreichen und warum? Möchtest du Kunden erreichen, Auftraggeber, Presse, wen auch immer? Du kannst natürlich alles in Bücher verfassen und du kannst auch einfach für dich ein Buch schreiben, weil du ein Buch schreiben möchtest und das im Self-Publishing machen. Aber wenn du ein Ziel mit dem Buch hast, eben zum Beispiel mehr Sichtbarkeit, braucht es etwas Planung. Dann empfehle ich immer, mit einer Struktur anzufangen. Ich bin eine kreative Chaotin und gerade deswegen bin ich unglaublich strukturiert beim Buchschreiben. Denn es braucht einen roten Faden, es braucht eine Storyline, es braucht Geschichten, weil keiner braucht langweilige Sachbücher, die gibt es zuhauf. Niemand braucht mehr, wie komme ich von A nach B, sondern inzwischen im Moment ist der Markttrend wirklich so, dass dieses erzählende Sachbuch, der erzählende Ratgeber, also das Ganze entweder mit einer großen Geschichte kombinieren oder mit vielen kleinen Geschichten, es braucht ein bisschen Storytelling. Das kann jeder lernen, das ist Technik. Also es ist alles erlernbar. Du brauchst kein Talent zum Buchschreiben, aber du brauchst dann eben einfach die Disziplin, dich mit den Dingen zu beschäftigen. Und dann wirklich eine gute Struktur zu haben. Das Thema Verlag ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema. Wenn du, also erstmal anders gesagt, es ist schwierig, an einen Verlag heranzukommen, wenn du keine Sichtbarkeit hast und versuchst selber an Verlage heranzukommen. Warum? Verlage sind Wirtschaftsunternehmen. Und so eine Buchproduktion, eine professionelle Buchproduktion kostet zwischen 10.000 und 25.000 Euro. Hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da hängen halt viele Dienstleister mit dran. Jetzt denken wir mal daran, du hast dein Buch geschrieben, du hast dein Buch fertig. Also man nennt es Manuskript. Das fertige Buch, was aber noch nicht gesetzt ist, heißt Manuskript. Und dieses Manuskript sollte optimalerweise durch ein Lektorat durchgehen. Der Lektor guckt auf das Große und Ganze, guckt auf Logik, guckt auf darauf, was es für Wiederholungen gibt. Ist es logisch aufgebaut? Ist es verständlich? Das ist natürlich, wenn du mit einem Mentor oder einem Coach zusammenarbeitest, kann dieser Schritt auch entfallen. Also Lektorat ist quasi fast schon mit dabei. Dann braucht es ein Korrektorat. Was ist das? Das ist derjenige, der abschließend darauf guckt, sind wirklich alle Satzzeichen richtig gesetzt? Ist alles an Rechtschreibung richtig gesetzt? Ist Grammatik richtig? Achtung, du kannst noch so viele Korrektorate haben. Ich habe noch nie ein fehlerfreies Buch erlebt. Noch nie. Also das ist auch ein Phänomen. Es gibt irgendwie keine fehlerfreien Bücher am Markt. Dann muss das Ganze ja gesetzt werden in Buchform. Du hast es vielleicht in Word gesetzt. Und dann muss es in Buchform gesetzt werden. Das nennt man Buchsatz. Und das ist nicht einfach irgendeine PDF. Ein gutes Buch erkennst du zum Beispiel daran, wenn du eine Buchseite ins Licht hältst, dass beide Seiten die gleiche, also die Schriftlinie exakt gleich ist. Also die Leerzeichen und die Schriften sind übereinander. Das kriegst du mit einem einfachen PDF nicht hin. Dann ist es Versatz. Dann ist eben, sieht man quasi auf der Seite, die man ans Fenster hält, sieht man die Schrift von der anderen Seite durch. Das ist ein professioneller Buchsatz. Und das, wo das Buch gebunden ist, da ist ein anderer Abstand als zum Beispiel zum Rand. Das heißt, es braucht einen professionellen Buchsatz. Es braucht am besten ein professionelles Cover. Natürlich kann man inzwischen das viel selbst machen, aber ich finde, man erkennt in vielen Fällen noch, ob es ein Profi gemacht hat oder nicht. Zumal die Profis eben auch wissen, was ist gerade Trend am Buchmarkt. Was geht gerade gut, was ist gerade nicht so gut. Beispielsweise viele Autoren träumen davon, dass ihr Gesicht auf dem Cover ist. Das ist im Moment überhaupt nicht Trend am Buchmarkt, machen die Verlage beispielsweise aktuell überhaupt nicht, weil nur diejenigen, die dich kennen, kaufen dann vielleicht das Buch. Aber einem Fremden, den du vielleicht erreichen möchtest mit deinem Buch, ist das völlig wurscht, ob dein Gesicht oder ein anderes Gesicht auf dem Cover ist. Das Cover muss erstmal ansprechend sein. Und all diese Dinge, dann der Buchdruck, da gehen schon mal zwischen 10.000 und 25.000 Euro ins Land. Und wenn du beim klassischen Verlag bist, die übernehmen diese Kosten für dich. Es gibt auch sogenannte Druckkostenzuschussverlage. Die tun so, als wenn sie Verlag sind, aber eigentlich sind sie Verlagsdienstleister. Da kriegst du dann hinterher die entsprechenden Rechnungen über 10.000, 15.000, 20.000, 30.000. Also neulich habe ich eine, die hat ihr Buch gefeiert. Die habe ich auf der, die kenne ich aus dem Netzwerk und die war ganz stolz auf der Messe. Und dann habe ich sie mal gefragt, was sie dafür bezahlt hat, weil ich hatte schon das Gefühl, es war ein Bezahlverlag und die hat 50.000 Euro hingeblättert. Da bin ich mit dem Kopf auf den Tisch aufgeschlagen. Nein, nicht wirklich, aber ich habe nur gedacht, wow, das ist echt, das ist krass. Und ein klassischer Verlag wird kein Geld von dir verlangen. Aber sie investieren in dich. Nehmen wir jetzt mal den Wert von 15.000 bis 20.000 Euro. Und die Frage, die sich ein Verlag natürlich stellt, hat dein Buch das Potenzial, diese Kosten wieder reinzuholen? Das ist die Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei. Wie gut bist du vernetzt, dass du unterstützen kannst? Und deswegen ist es so schwierig für No-Name-Autoren überhaupt an Verlage ranzukommen, ohne dass eine Literaturagentur dazwischen ist. Denn die gucken als erstes, wie viele Follower hast du auf Insta, auf LinkedIn, auf TikTok? Bist du schon bekannt? Wenn du 50.000 Follower auf Instagram hast, ist es nicht schwer, an einen Verlag zu kommen. Hast du allerdings nur 500 Follower, ist es extrem schwer. Der Autor wünscht sich, und da ist so dieses, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Oder was ist zuerst da? Der Autor wünscht sich Sichtbarkeit durch sein Buch und der Verlag will, dass der Autor durch seine Sichtbarkeit das Buch verkauft. Dann, das ist so das eine. Das andere, warum eine Literaturagentur dazwischen? Ja, es sind zusätzliche Kosten. Wir sind auch nicht ganz ohne. Aber Verlage kriegen, ich habe so Zahlen gehört von verschiedenen Verlagen, zwischen 500 und 1000 Manuskriptanfragen pro Jahr. Da müsste schon, wenn sich jemand das alles anschaut, brauchst du schon fast eine Vollzeitkraft, um alles anzuschauen. Deswegen wird geguckt, auf den ersten Blick geschaut, spricht mich das Exposé an? Ja, nein. Das heißt, das Exposé, das ist also das, was man einreicht beim Verlag, ist wie so eine Bewerbungsbroschüre. Und das muss, sorry, wenn ich das so direkt sage, das muss knallen. Das muss auf den ersten Blick sitzen. Die Headline muss sitzen, es muss neugierig machen und es muss die Person, die sich das anguckt, dazu animieren, weiterlesen zu wollen, mehr zu erfahren. Und wenn du mit einem Literaturagenten zusammenarbeitest, dann bereitet der erstens das Exposé professionell auf. Und zweitens wissen die Verlage, wenn eine Literaturagentur einreicht, das Exposé ist professionell aufbereitet, der Autor ist in professionellen Händen und es wird professionell begleitet, weil es gibt viele Autoren, die dann vielleicht so ein Exposé noch erstellen lassen und es einreichen, aber das, was dann hinten ran kommt, ist einfach nur Murks. Und wenn du als Literaturagent oder Agentin irgendwo gelistet bist, dann hast du halt die Abkürzung. Das heißt, die Exposés werden angeschaut. Selbst wenn das Exposé nicht ganz perfekt ist, ich reiche auch manchmal unperfekte Exposés rein. Ich habe jetzt gerade wieder so einen Fall von Kunden, wo ich sage, komm, hört mal auf mit eurem Perfektionismus. Verlage haben 1 bis 2 Jahre Vorlauf. Wenn ihr nächstes Jahr veröffentlichen wollt, müssen wir jetzt, auch wenn ihr euch noch völlig uneins seid, das sind zwei Autoren, die sich gerade noch nicht so grün sind, die wollen zusammen schreiben, aber sie sind noch sehr auseinander von ihren Thesen. Also ihr müsst jetzt einreichen und ob ihr nachher das Kapitel 3 an Kapitel 1 setzt und umgekehrt, ist völlig egal. Ich verkaufe euch als Autoren. Alles andere ist nice to have. Und es ist halt einfacher, wenn du über eine Literaturagentur einreichst, weil die Exposés werden angeschaut. Und noch ein großer Vorteil, wenn du einfach so ein Exposé irgendwo reinreichst, dann schaut jemand drauf und sagt, ja oder nein? Meistens sagen sie nein. Wenn ich einreiche, dann kriege ich oft einen Anruf oder ich rufe dann an und dann heißt es, okay, spannender Autor, vielleicht können wir das in die oder jene Richtung lenken. Ich nehme dazu gerne mal zwei Beispiele, um es deutlich zu machen. Ich hatte einen Kunden, der wollte ein Rhetorikbuch schreiben. Er hat es leider bis heute nicht gemacht, obwohl wir zwei coole Verlage für ihn hatten. Beziehungsweise er hatte schon ganz viel geschrieben und das haben wir eingereicht. Der eine Verlag, das war der Campus Verlag, der hat gesagt, wow, das gefällt uns, der Typ gefällt uns, der Schreibstil gefällt uns, aber könnt ihr das bitte so umschreiben, dass es fürs höhere Management ist? So ein Buch könnten wir jetzt fürs höhere Management gebrauchen. Deswegen reich so früh wie möglich beim Verlag ein, nicht erst, wenn dein Buch fertig ist, weil dann ist es frustrierend. Der andere Verlag, das war, ich glaube, das war die Münchner Verlagsgruppe, die das gesagt hatte, die sagte, wow, der Typ gefällt uns, die Sprache gefällt uns. Wir könnten so ein Buch gerade so, und dann überlegte sie so, wir waren im Zoom und ich werde diesen Blick nie vergessen, wie sie dann so sagte, ja, Frau Landgraf, könnte der das nicht umschreiben, so in Richtung, ich denke da jetzt gerade mal an Kassierer oder Pflegekräfte, die müssen sich doch auch immer behaupten. Also völlig andere Vorgehensweise. Bei beiden Verlagen wäre er abgelehnt worden, weil es ihm nicht passt. Und dadurch, dass ich eingereicht habe, sind wir ins Gespräch gegangen. Gleiches hatte ich jetzt mit einer Autorin, die veröffentlicht jetzt bei Springer, es ist kurz davor, kann ich auch sagen, zum Thema Erwartungsmanagement. Ein wahnsinnig spannendes Buch, liebe Bianca Maria. Falls du das jetzt hörst, ganz liebe Grüße auch an dich. Ein unglaublich tolles Buch, was ich begleiten durfte über das Thema Erwartungen. Und man kann tatsächlich ein ganzes spannendes Buch über das Thema Erwartungen, was erwartest du, was erwarten andere von dir und so weiter und so fort schreiben. Springer hat sofort zugesagt. Es haben noch mehrere Verlage zugesagt und es hätte sogar einer der größten Verlage am deutschen Markt, Penguin Random House, hat ganz viele Unterverlage. Und die haben hinterher gesagt, zum Beispiel, ja, das gefällt uns, die Autorin gefällt uns, der Schreibstil ist toll, aber wir hätten das doch gerne mehr in die und die und die Richtung, damit wir eine andere Zielgruppe ansprechen. Also auch da, ich habe zu ihr gesagt, komm, mach's bei Springer, schreib irgendwann ein zweites Buch zu dem Thema, dann hast du wirklich zwei Top, Top, Top Verlage. Aber das passiert dir halt nicht, wenn du einfach so als Autor einreichst.
Ja, und vor allem, wenn man keine Ahnung hat, also ich persönlich wäre so vorgegangen, ich hätte das komplett geschrieben, ganz naiv, und hätte mal gefragt, lieber Verlag, könnt ihr da was mit anfangen? So funktioniert es halt eben nicht. Und
Jetzt
wie du
nicht,
schon
nein.
sagst, die Literaturagentur ist eigentlich das A und O. Und was man gar nicht geringschätzen darf, du hast ja selber das Beispiel genannt, die eine Dame 50.000 Euro für die Veröffentlichung, und es gibt halt auch Anbieter, die nehmen richtig Geld. Da kannst du erstmal alles selber bezahlen und gucken. Beim seriösen Verlag hast du das nicht. Der seriöse Verlag investiert in den Autor. Der seriöse Verlag weiß, kann das einschätzen aufgrund seiner Erfahrung, hey, wir werden unsere Kosten einspielen, wir werden wahrscheinlich auch dran verdienen, weil sonst würden wir es ja nicht machen, und wir glauben an diesen Autor. Und da
Das
finde ich, sind wir an einem ganz spannenden Punkt, weil vielleicht werden manche Zuhörerinnen jetzt denken, naja, eine Literaturagentur brauche ich nicht, das ist mir zu teuer, da hast du nämlich auch schon gesagt, das kostet echt Geld. Aber andersherum, wenn du auf die Literaturagentur verzichtest und dann einen Anbieter hast, der sagt, jetzt trägst du alle Kosten selbst, also irgendwo kostet es natürlich, und es kostet nicht nur Zeit, es kostet eben halt auch Geld, ein Buch zu veröffentlichen. Nur worin investiere ich mein Geld? In Druckkosten oder in eine Literaturagentur, die dafür sorgt, dass ich maximalen Erfolg anschließend auch habe. Ja, also wo ist mein Geld sinnvoller investiert? Und vielleicht magst du da auch ein bisschen was zu erzählen, dass die Zuhörerinnen auch sowas einrahmen können für sich selber auch. Was braucht es denn da?
Ja, also erst einmal, was passieren kann bei Themen, die schon sehr stark vertreten sind, auch bei ganz klassischen Verlagen. Das habe ich auch schon mehrfach erlebt. Einmal beim Thema Ernährung und Abnehmen. Das ist halt so ein Thema, da gibt es zigtausende Bücher drüber. Und trotzdem hätte ich eine Kundin, bei Springer einreichen können. Und da hat Springer gesagt, wir möchten aber, dass die Kundin 300 Eigenexemplare abnimmt, einfach um das Risiko zu minimieren, weil die hatten schon zu dem Zeitpunkt so und so viele Ernährungsbücher, die eben nicht so gut liefen. Sowas kann auch beim klassischen Verlag passieren oder im Bereich der Führungskräfte. Ich durfte einen Führungskräftetrainer begleiten. Und auch da gibt es so viel Literatur, dass die gesagt haben, es war Haufe, wir hätten gerne 300 Eigenexemplare. Das kann passieren, aber wenn du selber auch Bücher abgibst und verkaufst, ich meine, ich bestelle mir so auch immer zwischen 100 und 300 Exemplaren für mich, weil ich sie auch mal gerne rausgebe. Und es ist eben, und ich komme gleich nochmal zu deiner Frage zurück, es ist halt auch einfach cool, wenn du ein hochpreisiges Angebot schreibst, einfach dein Buch mit dazu zu packen.
Ja.
Mit einer Widmung, weil es hat ja einen Wert. Da steht ja auch zum Beispiel dann drauf, 25 Euro wert. Was macht eine Literaturagentur? Also im Grunde genommen mache ich eine große Positionierung und deswegen ist es eben auch nicht ganz günstig, weil wir komplett wie im Marketing eine Positionierung machen. Das heißt, ich positioniere den oder wir gemeinsam positionieren den Autor mit seinem Thema, mit seiner Sichtbarkeit, mit seinen auch Strategien, wie wir es hinterher vermarkten können. Es ist im Grunde genommen wie eine PR-Beratung. Und deswegen, es muss einfach passen dann, damit es auch bei den Verlagen angeschaut wird. Deswegen, manche sagen auch, ich habe schon ein fertiges Exposé, du musst mir ja nur den Kontakt geben. Das wäre genauso, als wenn du eine PR-Agentur fragst, du hast doch den Kontakt zu Sat.1, gib doch mal her.
Ja.
Wie sinnvoll ist es? Und es passieren zwei Dinge. Wenn ich nicht diese Positionierung mache und ich reiche zwei, drei, vier Mal beim Verlag was ein, wo die sagen, oh, das ist jetzt aber echt Schrott. Was passiert mit mir als Literaturagentin? Die werden mich auf die Blacklist setzen. Zweitens, wenn ich einfach nur einen Kontakt rausgebe, bringt es auch überhaupt nichts, weil eben das Exposé nicht den Qualität in der Regel nicht den Qualitätsstandards entspricht. Also es braucht wirklich eine komplette Positionierung, als wenn wir dich als Unternehmerin, als Unternehmer irgendwo platzieren. Es braucht gegebenenfalls eine Social Media Strategie, es braucht vielleicht auch eine Webstrategie dazu. Und das ist eben das, was on top mit hinzukommt.
Ja. Und das ist es auch, das unterschätzen viele. Und ich fand das so spannend, als wir uns persönlich unterhalten haben und du hast von diesem Exposé erzählt und wie man sich da präsentiert und so weiter. Und da habe ich nur für mich gedacht, oh mein Gott, da bin ich raus. Das kann ich ja und ich kann viel, ich habe viel erreicht, aber da war mir klar, also wenn du es wirklich ernst meinst, dann brauchst du auch das Know-how dahinter, dann brauchst du auch Menschen, die sich auskennen und die dich auf diesem Weg unterstützen. Wie ist das denn eigentlich? Also das heißt, um diesen ganzen Prozess überhaupt aufzusetzen, macht eine Literaturagentur maximal Sinn. Die unterstützt, die positioniert dich, die hilft dir, das Ganze zu vertreiben, Verlage anzusprechen, aber auch schon während des Entstehungsprozesses, weil da kann man viele Fehler machen. Wie wir schon gehört haben, es fängt ja allein schon bei der Positionierung und der Zielgruppe an. Für wen schreibe ich denn das Buch und welche Probleme löse ich damit? Wie kann ich da anderen Menschen das Leben schöner oder besser gestalten? Und diese Dinge unterstützt du natürlich, arbeitest es heraus und deiner Erfahrung nach, die Autoren, die auf dich zukommen. Ich gehe mal davon aus, dass die in der Regel schon immer ein festes Thema haben, eine Idee, sonst würden sie dich nicht ansprechen. Oder kommen auch Autoren auf dich zu und sagen, ich möchte gerne ein Buch schreiben, ich mache super viel, aber wie finde ich denn jetzt eigentlich das passende Thema für ein Buch? Gibt es so Fragen auch oder eher nicht?
Hatte ich bisher so in der Form noch nicht.
Mhm.
Aber es ist auch nicht ausgeschlossen. Da sind wir wieder bei dem Thema, wen willst du erreichen und warum?
Ja.
Das ist beispielsweise, wenn du bist Social Media Agentur und hast vielleicht ganz, ganz viel Erfahrung mit dem Thema. Ich nehme jetzt einfach mal irgendein Beispiel und sagst, oh, ich möchte aber mich bei diesen ganzen Social Media Agenturen, ich möchte mich einfach abgrenzen mit meinem Wissen. Ich habe aber, mein Leben ist total normal gewesen. Ich habe nichts Großes erlebt. Ich bin nicht tief gefallen. Ich bin nicht hoch geflogen. Ich bin halt einfach nur in dieses Thema reingekommen. Da kann man durchaus auch Bücher kreieren, wo wir dann gucken, okay, was sind denn deine Kundencases? Was haben deine Kunden denn bereits erlebt? Was Können die vielleicht auch erzählen? Oder welche schönen Geschichten kannst du aus dem familiären Bereich? Du musst ja nicht immer nur deine eigene Geschichte erzählen. Oder ich habe mal ein Buch begleitet. Ich sage jetzt nicht, welches das ist, weil sonst ist es zu leicht nachvollziehbar hinterher. Die Autorin hat selber was richtig, also richtig Scheiße erlebt. Das will keiner erleben, was sie erlebt hat. Aber sie hat die Coach-Perspektive eingenommen. Sie hat über eine Person geschrieben, die sie sozusagen begleitet hat. Auch das ist, du kannst ja Kunstgriffe anwenden. Also ich würde immer bei der Wahrheit, generell bei der Wahrheit bleiben. Also ich würde jetzt nicht Geschichten von anderen als meine eigene Geschichte ausgeben. Das empfehle ich nicht. Aber du kannst ja über Geschichten schreiben. Oder du bist jetzt vielleicht Coach für Persönlichkeitsentwicklung und hast einfach das Glück gehabt, dass du irgendwie wie die Jungfrau zum Kind da reingestolpert bist und nicht, weil du irgendwelche eigenen tiefen Krisen erlebt hast. Aber dennoch kannst du ja erzählen über Kunden, die du begleitet hast. Du kannst Stories erzählen, du kannst Erfolgsgeschichten erzählen. Also irgendwas erlebt jeder und ständig und andauernd. Ich habe jetzt eine Kundin begleitet, also da haben wir was heißt begleitet? Nein, sie geschrieben hat sie selbst, ich habe ihren Verlag organisiert. Die hat einfach nur Gedichteband gemacht zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und da war ich auch erst etwas skeptisch, aber es hat funktioniert, weil wir auch da eben geguckt haben, wie positionieren wir sie, dass es klappt. Also du kannst mit allem Möglichen tatsächlich mit der richtigen Positionierung auch deine Zielkunden erreichen. Oder du hast so viel erlebt, ich habe auch mal einen gehabt, der hatte ein ähnlich kunterbuntes Leben wie ich oder vielleicht noch kunterbunter als ich. Und da habe ich gesagt, mach 5 Bücher draus. Das
Ja.
funktioniert nicht. Mach 5 Bücher draus. Da
Was?
ging es unter anderem über psychische Erkrankungen. Und er wollte sie alle erreichen. Er wollte Betroffene, er wollte Pfleger, er wollte Angehörige. Und da habe ich gesagt, das
Ja.
funktioniert nicht.
Ja.
So ein Buch habe ich auch mal geschrieben damals. War ja früher in der Finanzbranche tätig, bevor ich meinen heutigen Weg gegangen bin. Und als ich mein allererstes Buch, das war mein allererstes Buch damals, wurde ich angefragt, na, eigentlich war es das dritte Buch. Aber ich wurde damals von der Akademie für Finanzberatung, für die ich viele Jahre Trainer war, angefragt, ob ich die Fachbücher, es kam damals die Wohnimmobilienkreditrichtlinie raus und ob ich das
Ja.
IHK-Buch ein paar Kapitel schreiben könnte und ob ich das Buch schreiben könnte zu den rechtlichen Grundlagen. Ich habe mich zu Tode gelangweilt beim Schreiben. Aber damals war das eigentlich der Initialzünder, dass ich angefangen habe. Da habe ich gesagt, das geht auch anders. Und dann habe ich die humorvolle Betrachtung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie geschrieben.
Aha.
Der Fehler, den ich da gemacht habe, weil ich damals keine Ahnung hatte, ich wusste auch nicht, dass es Menschen wie mich gibt, die Menschen dabei begleiten. Ich wollte diejenigen erreichen, die das Ganze lernen müssen. Ich wollte diejenigen, die Immobilien finanzieren, erreichen. Und ich wollte natürlich auch die Makler erreichen. Ich wollte also ein Buch für alle schreiben. Deswegen auch dieser Spruch, ein Buch für alle ist ein Buch für niemanden. Inzwischen ist das Buch in abgewandelter Form bei Valhalla vor ein paar Jahren erschienen mit dem Titel Immobilien als Kapitalanlage clever finanzieren. Und im Moment ist es gerade in der Überarbeitung. Ich bin ja gar keine Finanzierungsberaterin mehr. Ich habe mir jetzt jemanden noch dazu geholt, der noch aktiv in der Beratung ist. Es wird jetzt gerade überarbeitet, kommt in die zweite Auflage, was natürlich sehr genial ist, weil es heißt, dass das Buch sich verkauft hat. Aber das hatte ganz klar dann die Ausrichtung Zielkunde, diejenigen, die Immobilien als Kapitalanlage kaufen wollen und die ganz am Anfang stehen. Da sind so Begrifflichkeiten erklärt. Ich habe also diese Begrifflichkeiten humorvoll auseinandergenommen, weil ein Kunde, der das erste Mal in seinem Leben beispielsweise so Begriffe liest wie dingliche Zwangsvollstreckungs- und Unterwerfungserklärung mit persönlicher Haftungsübernahme, der sagt, was denn das? Und das habe ich halt, ich habe so dieses Baufi, Deutsch, Deutsch Baufi,
Ja.
Baufinanzierung. So, und das hatte dann eine ganz klare Zielgruppe. Das andere war halt nice to have als Buch, aber braucht keiner.
Ja.
Braucht keiner, weil es für keine Zielgruppe tief genug geht.
Aber da sind wir ja auch schon bei einer Frage, die ich dir stellen wollte, die du aber wahrscheinlich jetzt beantwortet hast. Was ist der größte Fehler, den angehende Autoren machen? Das ist
Ein
doch
Buch für
keine Zielgruppe wahrscheinlich.
jeden schreiben zu wollen.
Ja.
Also erstens, zwei sind eigentlich die Fehler, die haben wir alle schon, ja, indirekt. Erster Fehler, du möchtest jeden und allen alle mit deiner Ziel, mit deinem Buch erreichen, das gibt es halt einfach nicht. Und
Ja.
weißt du, schönes wiederhole ich es an dieser Stelle, ein Buch für jeden ist ein Buch für niemanden. Der zweite Fehler ist, eine fehlende Struktur zu haben, also einfach drauf loszuschreiben. Das ist genauso, ja, wenig zielführend. Und wenn jemand mit dem Verlag zusammenarbeiten möchte, dann ist es auch nicht zielführend zu sagen, ich schreibe mal erstmal das Buch fertig und suche mir dann einen Verlag, weil Verlage haben 1 bis 2 Jahre Vorlaufzeit. Das heißt, wenn du heute einen Verlag suchst, kommt dein Buch vielleicht im Herbst 27 raus, im Frühjahr 27 vielleicht, aber auch erst im Herbst 27 raus.
Ja, also es hat schon eine ganz schöne Vorlaufzeit. Und das zielt auch schon auf meine nächste Frage ab, nämlich als ich bezeichne mich als Laie. Ich habe ja noch kein Buch geschrieben und man hört aber
Noch nicht.
noch nicht.
Noch
Ich
nicht.
hört aber von vielen so, ja, ich habe Jahre, mein Buch hat 10 Jahre gebraucht und danach war es endlich was. Ein Buch ist ja auch ein Prozess und was ich aber schon geschrieben habe, ist natürlich wissenschaftliche Arbeiten im Rahmen meines Studiums und die waren auch sehr umfangreich. Natürlich war es kein Buch, aber es war schon ein bisschen mehr zu schreiben, nennen wir es mal so. Und das hat nicht Jahre gebraucht. Also das war in ein paar Wochen erledigt, der reine Schreibprozess. Wie sieht es aus beim Buch? Und wenn man mit dir zum Beispiel zusammenarbeitet, welchen Zeitraum sollte man für diesen Prozess kalkulieren? Und wie viel Zeit braucht es im Schnitt, um so ein Buch zu schreiben?
Die Antwort ist ganz klar und eindeutig, es kommt drauf an. Also mein schnellstes Buch habe ich innerhalb von 5 Tagen und 5 Nächten geschrieben. Da hatte ich allerdings das Wissen in mir. Ich habe vorhin von meinem Buch Raus aus der Krise reines Leben berichtet. Also die Sachen, die Grundlagen waren alle da. Und als die Corona-Zeit anfing und ich mit dem Haufe Verlag gerade ein anderes Buch kreiert habe, haben die mich angerufen und gesagt, Frau Landgraf, können wir ein anderes Buch vorziehen? Wir brauchen jetzt ja mal ein Buch zum Thema Krisen. Und dann habe ich wirklich mich Tag und Nacht dran gesetzt. Ich habe es, ich weiß nicht, 5 oder 6 Tage waren das. Ich habe aber fast durchgängig geschrieben. Viel Inhalte waren ja da aus dem anderen Buch, die ich dann nur adaptiert habe auf die Corona-Krise. Und 2 Wochen später war es über einen Verlag veröffentlicht, weil es ein, und, aber nur als E-Book, weil zu dem Zeitpunkt waren ja die Buchgeschäfte und so alle geschlossen. Das war das schnellste Buch. Das kann eben, wenn solche Krisen da sind oder wenn solche. Wenn das der Bedarf gerade da ist, kann es extrem schnell gehen. Mein nächstes Buch, das war damals eins meiner ersten Bücher, was ich noch nicht erzählt habe, ein kleines Hobby von mir ist das pferdegestützte Training und Coaching, was ich auch regelmäßig noch mache. Und da habe ich damals angefangen, ein Buch zu schreiben, weil es keine Bücher zu diesem Thema so richtig gab. Du hast zwar immer Bücher gefunden, wo die Leute berichtet haben, was, wie wirksam das ist, aber mir fehlte damals diese How-to-Do-Geschichte. Also was mache ich wie, um zu dem Ergebnis zu kommen? Und damals hatte ich aber noch keine Verlagskontakte. Da kamen ja die Baufi-Sachen dazwischen und so. Und irgendwann Jahre später habe ich das wieder hervorgeholt. Da hatte ich meine Verlagskontakte. Und das Buch hat im Grunde genommen vom ersten Wort, bis es rausgekommen ist, ich glaube, 6 Jahre gebraucht, weil ich mich eben nicht fokussiert habe auf dieses Buch. Unsere liebe Cornelia Richter, von der wir vorhin erzählt haben, das Leben ist zu kurz für Riester-Rente, die hat mich damals angerufen in der Corona-Zeit und gesagt, kannst du mich nicht mal 21 Tage lang schubsen? Und sie hat in 21 Tagen ihr Buch fertig gekriegt. Das ist ein geniales Buch geworden. Auch da waren natürlich die Dinge schon da. Wenn du jetzt ein Buch schreibst, wo du ganz viel recherchieren musst, wo du hochwissenschaftliche Texte hast, wo du wirklich viel, viel recherchieren musst, in die Tiefe gehen möchtest und irgendwie, weiß ich nicht, 300, 500 Seiten schreiben möchtest, ist es natürlich etwas anderes, als wenn du 150 Seiten Ratgeber oder Sachbuch schreibst, wo du aus deinen Erfahrungswerten. Das ist übrigens auch ein spannender Unterschied, ob Sachbuch oder Ratgeber. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied sogar. Und von daher, meine Kunden brauchen im Schnitt für das reine Schreiben, bis das Buch eben fertig ist und zum Verlag geht, ist so der Durchschnitt zwischen 6 und 12 Monaten. Manche schneller, manche etwas langsamer. Aber ich sag mal, wenn du dir ein halbes bis ein Jahr vornimmst, und ich habe zum Beispiel auch, weil nicht jeder kann sich das große Mentoring-Paket bei mir leisten. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch so einen Online-Kurs gemacht, wo man eben mein ganzes Wissen sich in Form von Online-Kursen zusammensuchen kann. Da sind sogar Verlagskontakte, die sich nämlich im Interview ja, die im Interview bei mir waren, die ihr Wissen wiederum preisgegeben haben. Auch weil wir so lange zusammenarbeiten, durfte ich das machen. Und man kann eben da relativ schnell und konsequent ein Buch schreiben. Am Ende ist eins der Geheimnisse, blocke dir Zeit dafür. Ein Buch schreibt sich nicht von allein. Ich selber brauche, wenn ich wirklich akut an einem Buch schreibe, brauche ich im Durchschnitt 3 Monate. Aber dann bin ich auch wirklich jeden Morgen dabei. Bei mir ist die Morgenschreibzeit die wichtigste Zeit. Ich bin dann von 5 bis 8 einfach im Buchprozess, manchmal von 4 bis 8, manchmal auch bis 9. Und dann bin ich auch für niemanden ansprechbar. Und dann schaffe ich so ein Buch auch in 2 bis 3 Monaten.
Ja, also das heißt, man muss sich schon ein Zeitfenster blocken, man muss ja eben konsequent dabei bleiben, im Schreibprozess bleiben und nicht, heute schreibe ich und ach, dann bin ich im Urlaub, dann habe ich keine Zeit und vielleicht geht es nächsten Monat weiter, aber da fehlt mir dann wieder die Idee für den nächsten Satz. So wird es nicht, sondern ein Buch ist eben normaler Arbeitsprozess wie alles andere auch und das darf im Kalender als Arbeitszeit auch eingetragen werden.
Und sollte auch insofern, selbst wenn du vor dem Laptop sitzt und gerade keine Idee hast, es fließt gerade nicht, selbst wenn du dich nur eine Viertelstunde davor setzt, arbeitet danach dein Unterbewusstsein weiter. Du bleibst im Prozess drin.
Ja.
Und manchmal sitzt du vielleicht auch 3 Tage davor und hast gar keine Idee und schreibst irgendwie Dinge und versuchst dann vielleicht noch die KI dazu zu befragen. Das ist ja auch noch so ein Thema, KI-Buch, ja, nein. Und du kommst nicht vorwärts. Ist okay. Vertraue darauf, dass dein Unterbewusstsein weiterarbeitet, wenn du drin bleibst, wenn du nicht zwischendurch 4 oder 8 Wochen Pause machst.
Und weißt du, was mir sehr geholfen hat, als ich für die Uni geschrieben habe, wenn mir mal nichts einfiel, dann habe ich mir Stichpunkte notiert, wo ich noch gar nichts mit anfangen konnte, überhaupt nicht. Also einfach Dinge, wo ich in dem Moment noch gedacht habe, ist es vielleicht Nonsens oder passt da gar nicht rein. Ich habe einfach so Spiegelstriche einfach mal aufgeschrieben
Sehr
und
gut.
habe es dann weggelegt. Und wenn ich dann irgendwie joggen gehe oder Sport mache, dann ratterte das zu der Zeit. Ich habe dann auch mein Smartphone dabei gehabt. Beim Joggen ist das Gehirn ja in einem ganz anderen State of Mind und arbeitet anders. Ich habe drüber nachgedacht, aber das Gehirn denkt in dem Moment drüber nach, funktioniert anders und dann kam, oh ja, das, das, das und dann habe ich mir das, dann musste ich immer stehen bleiben und habe mir das eindiktiert, die ganzen Dinge und dann ging es auch wieder weiter. Also man darf sich auch selber da nicht irgendwie bremsen und ein Stück weit klein halten, von wegen mein Gedanke passt nicht, sondern der wird noch passend gemacht, da wird ein Schuh draus, lass es einfach mal reifen und schreib's auch einfach mal hin, was gerade so kommt, ne?
Und jetzt kommt der Clou. Wenn du im Vorfeld eine Struktur erarbeitet hast und ein Inhaltsverzeichnis als Arbeitsinhaltsverzeichnis, es darf sich
Ja.
alles verändern,
Ja.
dann kannst du die Stichworte direkt schon zu den einzelnen Kapiteln zuordnen.
Genau so habe ich es gemacht.
Sehr gut.
Aber das ist wissenschaftliches Schreiben, das ist kein Buch, aber so ein paar Grundlagen lernst du dann natürlich auch, wie zum Beispiel, es kommt erstmal das Inhaltsverzeichnis mit den Kapiteln und dann hast du schon mal deine Struktur, du weißt, wo was hingekommt, du kennst den roten Faden, du weißt, ich muss in diesem Kapitel so argumentieren, dass es fließend thematisch übergeht in das nächste Kapitel und so weiter. Sehr, sehr schön. Liebe Daniela, wir sind ja so gut wie am Ende der sehr spannenden Folge angelangt. Also großartig, fand ich wirklich ganz, ganz große Klasse. Und wo ich noch eben eingehen möchte, ist auf das Thema Zusammenarbeit. Du hast schon gesagt, Mentoring-Programm versus, ich habe ja auch einen Online-Kurs. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten?
Ja, total gerne. Es gibt mehrere Varianten. Also die drei Klassiker-Varianten sind einfach nur nur ist gut, das Veröffentlichungspaket. Das heißt, du hast die Idee, die Buchidee, wir machen die Positionierung, die Struktur etc. Du schreibst, ich lese mir aber deine Texte nicht eins zu eins durch, weil du eben dann schreibst und ich brauche nur die Leseprobe, um das dann beim Verlag einzureichen. Variante 2 ist mein großes Buch-Mentoring. Da begleite ich dich ganz, ganz eng. Wir machen einen Start-Workshop. Wir schauen, wie wir dich eben positionieren, was vielleicht die Storyline ist, welche Geschichten. Und dann kenne ich hinterher wirklich jedes Wort mindestens genauso gut wie du in deinem Buch. Da begleite ich dich ganz, ganz eng. Das ist Variante 2. Variante 3 ist Ghostwriting. Das heißt, wir sitzen zusammen oder machen Zoom-Calls. Du erzählst mir, was du schreiben möchtest und ich tue es für dich. Done for you. Das sind so die drei Klassiker. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass es viele Menschen gibt mit tollen Ideen, die aber gerade das Geld vielleicht nicht unbedingt haben oder die sagen, hey, ich möchte eigentlich nur so, ich möchte dein Wissen absaugen, aber eigentlich brauche ich kein individuelles Begleitprogramm. Und dafür habe ich jetzt gerade nietelnagelneu meinen Online-Kurs, die Buchklasse. Wer mich testen möchte, gibt die 21-Tage-Challenge. Das ist die Mini-Buchklasse, wo nur 21 Impulse sind. Es gibt aber auch die große. Da sind jetzt um die 80 Videos drin. Es werden nachher am Ende mindestens 120 Videos sein. Alle 2 Wochen beziehungsweise zweimal im Monat gibt es einen Mentoring-Call, wo Fragen gestellt werden kann. Das ist so das Grundgerüst. Und wer mag, kann einen Startworkshop dazu buchen, um überhaupt reinzukommen, weil viele buchen sich Online-Kurse und dann
Ja.
haben sie ihn gebucht und es passiert rein gar nichts.
Ja.
Deswegen dieser Startworkshop. Und da kann man auch hinterher, ich verrate da all meine Geheimnisse, wie ich meine Verlagskontakte aufgebaut habe. Wer aber dann hinterher sagt, boah, ich möchte dann doch, dass die Tür durch mich geöffnet wird, kriegt natürlich zum entsprechend reduzierten Preis hinterher das Veröffentlichungspaket. Also das sind im Grunde genommen die 4 Varianten, die 3 Individualvarianten und die vierte Variante ist die Online-Variante, wobei eben auch da verschiedene Dinge zugebucht werden können.
Donnerwetter. Eine
Und du
runde
bist halt,
Sache.
wenn wir so von den Preisen her, dass man das auch mal, das ist jetzt ja
Ja.
auch was kostet. Also die 21-Tage-Challenge fängt an mit 129, das ist das günstige Brutto, ich bin jetzt bei Bruttopreisen. Und die Buchklasse liegt bei 3.490 €, kann aber auch monatlich bezahlt werden. Und je nachdem, ob mit Startworkshop, ob hinterher mit Begleitung beim Veröffentlichungspaket kommt was dazu. Und beim Ghostwriting hängt es natürlich vom Umfang ab. Das kann von bis sein. Aber da, beim kleinen Buch liegst du da durchaus schon bei 10.000, 15.000. Bei großen Büchern können es auch mal 30.000 bis 40.000 sein. Hängt von den Büchern ab. Wenn du so ein 400-Seiten-Buch schreibst mit allem drin, drum, dran, etc., kostet es halt einfach das Geld.
Ja.
Also, das ist aber, ich denke, das ist einfach, das ist immer so eine Frage. Ich bin manchmal völlig genervt, wenn ich dann sage, ja, was kostet das jetzt? Ich habe jetzt aber keine Lust mehr, deswegen habe ich das nochmal bei dazu gesagt.
Ja. Und auch vom Veröffentlichungspaket Mentoring, das ist dann auch, bewegt sich ja alles in diesem
Zwischen
Rahmen.
vier, genau, zwischen 4, 9 und 12.
Ja, genau. Also durchaus machbar, wie gesagt, wenn man es vergleicht mit den Preisen, die man bezahlt, wenn man selbst veröffentlichen will und dann die ganzen Kosten für Druck und Produktion und so weiter aufbringen muss, in Vorleistung gehen muss, da kann man sich schon mal fragen, will ich das wirklich oder hole ich mir ja eine Literaturagentin an die Seite, wodurch meine Expertise, meine Qualität steigt, meine wahrgenommene Expertise beim Verlag steigt und der Verlag mir so vertraut, dass er in mich investiert.
Ganz genau. Und ich bin da so ein bisschen Unicorn, weil meistens findest du nur Buchcoaches, Buchmentoren, die dich beim Buch begleiten. Oder du findest diejenigen, die dich zum Verlag bringen. Aber ich kombiniere das ein bisschen nicht ein bisschen, das ist mein USP. Ich kenne nicht viele, die das machen. Also 2 Mitanbieter, mit denen ich auch zusammenarbeite, wenn ich gerade zu viel zu tun habe, was zum Glück auch oft da ist. Mit denen arbeite ich zusammen, die machen es genauso. Aber bei den meisten kriegst du nur entweder oder. Und du zahlst auch oft schon für so ein Ghostwriting 30, 40,
Ja.
50.000 € und dann hast du nicht den Verlag dabei.
Ja, Wahnsinn, da kommen die
Und
Kosten
so
hoch.
Kosten, genau. Lektorat, Korrektorat, da bist du auch bei mehreren 1.000 €. Buchsatz, Covergestaltung, wie du schon sagst, es kostet halt, ein gutes Buch kostet halt einfach irgendwie Geld.
Ganz genau. Ja, liebe Daniela, was für ein Interview, was für Mehrwerte. Vielen, vielen Dank, dass du ja mich und vor allem unsere Zuhörerinnen mit auf eine Reise genommen hast in die Welt der Autoren und der Buchproduktion. Was für ein spannender Einblick. Vielen, vielen Dank, liebe Damen. Schön, dass ihr mit dabei wart, dass ihr zugehört habt. Ich drücke euch natürlich die Daumen für alle, die jetzt ihr erstes eigenes Buch schreiben. Also ran, lasst die Tastatur glühen, ja, schreibt alles nieder. Die Welt braucht eure Gedanken, denn dann können wir so vieles einfach ein bisschen besser machen. Wie immer gebührt natürlich meinem Gast das letzte Wort. Also Daniela, wenn du den Eindruck hast, es fehlt noch was, wir haben noch was Wichtiges vergessen, jetzt ist deine Chance. Und ansonsten wäre auch meine Frage, was ist deine Take-Home-Message für unsere Zuhörerinnen heute?
Take home? Was war das? Was für eine Message?
Take-Home-Message.
Take home Message. Ich habe keine. Okay, ja, gerne. Also erstmal tausend Dank, liebe Tessie, dass ich hier bei dir im Podcast sein darf. Die Komplimente gebe ich erstmal gerne, gerne, gerne zurück. Ich habe auf dieser Veranstaltung eine so unfassbar tolle Frau kennengelernt. Das hat so gematcht zwischen uns und ich bin dir sehr dankbar, dass ich hier in deinem Podcast sein darf. Ich finde dich einfach großartig, auch du strahlst und du bist einfach eine unfassbar tolle Frau. Das möchte ich an dieser Stelle erwähnen.
Dankeschön.
Und Take-Home-Message. Ja, fang an, auf die Tasten, fertig, los, möge der Kreativitäts- und Schreibflow mit dir sein.
Das Wort zum Abschluss. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Daniela. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Eine großartige Folge. Und ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, die Aufnahme gefallen hat, dann lass mir doch eine gute Bewertung da. Dann wird der Podcast häufiger ausgespielt und wir können viel mehr Frauen inspirieren und erreichen. Und ich freue mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und einschaltest. Und wir sagen Tschüss, ciao, auf Wiedersehen.
Ciao, ciao.
So, liebe Damen, und weil der Podcast so inspirierend war, hat sich im Nachgang noch etwas ergeben. Das kann ich euch nicht vorenthalten. Ganz im Gegenteil, ich habe was ganz Besonderes für euch. Hört gut zu. Die liebe Daniela Landgraf hat für euch ein ganz, ganz irres Special-Angebot mitgebracht. Daniela, was ist es? Schieß los!
Das kam jetzt auch gerade so ganz spontan, als wir uns danach noch unterhalten haben. Ich habe ja von meiner Buchklasse erzählt. Die Buchklasse kostet normalerweise 349 Euro monatlich über 12 Monate, wobei du so lange drin bleiben kannst, wie du drin bleiben möchtest, oder einmalig 3.490. Und alle, die jetzt zuhören, die bis zum Ende durchgehalten haben und das Stichwort Tessie senden, den Rabattcode. Den muss ich noch einrichten, weil den habe ich ja noch nicht eingerichtet, weil das jetzt gerade spontan kam. Also Rabattcode Tessie. Du bekommst die Buchklasse für 249 Euro monatlich, übrigens brutto, oder 2.490 Euro einmalig. Also wenn du sofort im Voraus bezahlst, sparst du 2 Monatsraten. Also entweder 100 Euro monatlich Ersparnis oder 1.000 Euro einmalige Ersparnis. Stichwort Tessie, den Link zur Buchklasse senden wir auch am besten hier in die Shownotes rein, oder?
Richtig, ganz genau. Der Link ist in den Shownotes. Weitere Infos über Daniela, zu Daniela natürlich auch. Und ja, also nutzt es, ein riesengroßes Angebot. Daniela hat mir auch verraten, und das verrate ich jetzt Daniela, das ist der Messerabatt. Ihr bekommt hier einen Wahnsinnsrabatt. Und nutzt das Ganze, wenn es euer Traum war, ein Buch zu schreiben, beziehungsweise euer Traum ist. Träume sind dazu da, dass sie Realität werden. Und heute ist der Tag, dass es beginnen darf. In dem Sinne sagen wir noch einmal Tschüss und auf Wiedersehen.
Ciao.
Und wenn du jetzt gerade spürst, ich will loslegen, ich will auch erfolgreich, glücklich und frei leben, aber ich weiß nicht, wie mein Weg für mich aussehen kann, dir fehlt einfach die Klarheit, was die nächsten Schritte sind, wie du ins Handeln kommst und du hast das Gefühl, du stehst dir irgendwie selbst im Weg, dann melde dich bei mir unter info@tessiekoelsch.de und wir schauen gemeinsam, ob und wie ich dir helfen kann. Danke, dass du heute dabei warst und bis zur nächsten Folge, deine Tessie.